Unternehmer Jam Session.
Oh, hier, Andreas Baumann. Schöne Grüße an der Stelle von Initiat, Franchise Top 10.
Ja.
Was sind aus deiner Sicht die erfolgsversprechendsten Geschäftsmodelle?
Ist ja,
geht also
ja
eigentlich
geht sehr in die gleiche Richtung. Ne?
Geht in die gleiche Richtung. Auch hier brauchen wir jetzt nicht wiederholen. Folge deiner Leidenschaft. Und ansonsten, klar, Seniorenmarkt, vegan. Gibt es wahrscheinlich, kann man auch viel sagen, was so im Digitalisierungsbereich ist, mit Sicherheit.
Aber auch Handwerkerthemen können auch, also wir haben jetzt zwar kein Handwerkssystem bei uns mit drin,
ja,
aber da wird auch überall, wo Fachkräftemangel herrscht, ist, glaube ich, ein großes Thema. Und
ja,
aber das ist ja fast die gleiche Frage,
genau,
wie davor.
Das mal so beantwortet. Schöne Grüße, Andreas.
Deine Schrift. Lukas
Eifert, Co.
Ja, da fehlt das R, okay. Bist du schon, sehr schöne Frage, bist du schon einmal an einem Kunden verzweifelt?
Bin ich schon mal an einem Kunden verzweifelt? Muss ich mal so drüber nachdenken, was wirklich heißt verzweifelt. Mit Sicherheit hatte ich mal das Gefühl, dass ich verzweifelt bin oder habe mich auch mal aufgeregt über irgendwelche Dinge. Also richtig verzweifelt noch nicht. Muss da jetzt echt mal überlegen. Da merkt man auch dann, ich habe mich tatsächlich nicht drauf vorbereitet. Mhm. Fällt dir spontan ein Beispiel ein?
Ja.
Aber ich habe auch ein Beispiel.
Okay.
Ich habe auch ein Beispiel. Passt jetzt nicht ganz zu dem, was wir eben gesagt haben, zu Unterschieden zwischen Männern und Frauen, weil es ist eine Gründerin gewesen.
Okay.
Und da bin ich wirklich, das war cool, es liegt auch schon ein paar Jahre zurück, wollte oder hat sich selbstständig gemacht im Franchise-Bereich und ich habe logischerweise Businessplan geschrieben, auch die Finanzplanung gemacht und dann ging es darum, die Finanzplanung mit ihr abzustimmen.
Ja.
Und damals war noch die Zeit, wo man gefühlt jedes Gespräch persönlich gemacht hat. Und ich bin zu ihr gefahren, da habe ich, glaube ich, noch in Köln gelebt, war aber auch schon eine relativ weite Strecke. Ich glaube, in Trier hat sie gewohnt.
Mhm.
Und so, bin da, ne, mir stimmen jetzt die Zahlen ab. So, dann kam ich da an, wurde auch relativ herzlich empfangen, haben uns dann in die Küche gesetzt und ich Laptop aufgeklappt, Zahlen, habe schon neben ihr Platz gemacht, dass sich daneben setzt und halt mit reingucken kann. Und dann meinte sie noch ganz nett, hey Thorsten, hast du Bock irgendwas zu essen? Ich so, nee, ich habe keinen Hunger. Und sie so, ja, ich habe total Hunger, ich mache mir erstmal ein Salamibrot, weiß ich nicht. Ich so, okay, mach dir ein Salamibrot. Da hat sie sich in die Küche gestellt, Salamibrot geschmiert, gegessen und hat gesagt, ja, kannst loslegen. Ich so, wie kannst du loslegen? Ich wäre schon gut, wenn du dich hier, ne, ja, kannst du mir das nicht auf die Schnelle erklären? Einfach, worauf so Zahlen interessieren mich auch nicht so. Dann kamen ihre beiden Kinder rein, die total nett auch waren, meinten, hey, Thorsten, haben schon von dir gehört und bla bla. Dann hat sie sich mit den Kindern unterhalten und ich saß da an und davor und hab gedacht, wir wollen doch jetzt die Zahlen durchsprechen.
Ja.
Und okay. Also die eigentliche Durchsprache der Zahlen war dann, weiß ich nicht, 20 Minuten oder so, weil sie hat es
nicht interessiert.
Sie hat es nicht interessiert einfach. Und ich wusste auch in dem Moment nicht, wie soll ich sie jetzt dazu bringen, dass sie das jetzt interessiert. Ich habe gesagt, ja, ist total wichtig und musste auch dann, ja, und später und so, ja, nee, ist schon. Und mein Mann kennt ja auch die Zahlen, sie haben zu zweit gegründet, er kann die Zahlen auch nicht.
Woran sagen, wenn du, ja.
Also da bin ich schon tatsächlich dran. Verzweifelt. Ja, weil ich habe es auch nicht.
Vor allem ist ja wichtig.
Also ich habe es auch nicht hingekriegt. Und ich habe das dann hinterher auch dem Franchise-Geber gesagt: Pass auf, ich habe gesagt, das wird echt schwierig mit ihr.
Ja, ist auch so, weil wenn man gar keinen Blick auf die Zahlen hat als Unternehmer, ist halt extrem blöd.
Ja. Ja. Also, das war so eine Situation auf jeden Fall.
Ich hatte sofort einen anderen Fall bei mir. Das war tatsächlich mit einem Mann, der sehr arrogant sich auch mit seinem Geschäftspartner mir gegenüber verhalten hat und sehr. Ich bin ja nur der kleine Dienstleister, Zahlen interessieren mich gar nicht. Ich wollte die Finanzplanung mit mir gar nicht sprechen. Er hat gesagt, plan einfach, dass wir Finanzierung kriegen, ist mir alles egal. Ich habe Millionen und brauche das nur so nebenbei und was weiß ich nicht was. Und dann hatte ich das gemacht. Dann Businessplan hat er nicht mal gelesen. So, wo ich dachte, dann wollte ich ihn zum Banktermin vorbereiten, habe Banktermine gemacht. Der musste weit anreisen, 500 Kilometer oder so. Dann habe ich ihn einfach mal 10 Tage nicht erreichen können. Und wir hatten, das war 2 Tage vor dem Banktermin oder einen Tag, glaube ich sogar. Und 2 an einem Tag gelegt, weil er halt wirklich eine weite Anreise hatte. Und absolut nicht erreicht. Und dann rufe ich ihn an und ich so, hör mal, wie sieht's denn aus? Wir haben morgen Banktermin. Und du hast den Businessplan nicht mal gelesen und wir müssen, ich muss dich darauf vorbereiten. Bist du denn überhaupt da morgen? Sehen wir uns?
Ja. Das ist schon geil, wenn man die Frage stellen muss. Bist du denn überhaupt da?
Und da kam die Aussage, ja, ich bin so 99% da, ich melde mich gleich. Hat aufgelegt. Und da habe ich zu meiner Frau schon, ich glaube auch zu dir gesagt, ja, kann Termine morgen absagen, ist völlig irrelevant. Ja. Und dann rief er mich dann auch nicht sofort an, sondern dann so um 18 Uhr an dem Abend und hat mir dann gesagt, weil er so erfolgreich und super ist, ich muss jetzt so aufpassen, was ich sage, damit man es nicht so, ne? Aber ihm wurde dann ein sechsstelliger Betrag fällig gestellt, den er als Dispo hatte. Von der Bank, die er nicht sauber bekommen hat, offensichtlich.
Okay.
Und hat gesagt, das wäre ein Problem für die Schufa. Und dann haben wir ein Problem mit der Finanzierung. Ich so, ja, ein kleines, so ist halt nicht so gut, ne? Ich so, aber vor allem hast du ein Problem. Er so, warum? Ich so, naja, die stellen das nicht nur bei der Schufa, sondern die wollen das Geld auch von dir haben. Ja, aber ist ja zu Unrecht. Ich so, okay. Ganz wild, da habe ich gesagt, ja gut, brauchen wir morgen einen Termin nicht machen, klär das erstmal. Und dann hatte ein Banker parallel aber schon nochmal abgesagt gehabt von den beiden, weil da noch irgendwie was anderes hatte, was er nicht auf dem Schirm hatte, so ein anderes ein Konkurrent. Und hat er sich dahinter versteckt und hat dann gesagt, ja, deswegen machen wir das auch nicht. Das macht ja gar keinen Sinn, das dann zu machen, wenn da Konkurrenz ist. Aber die eigentlich schon die ganze Zeit vorher da war. Also da bin ich auch verzweifelt und dachte, was ist denn mit diesen Typen los? Ne? Wirklich, wirklich wild. Hast du ja auch mitbekommen.
Ja, ja. Da kam es ja erst gar nicht so weit bis zur Finanzierung. Ne?
Nein. Haben wir dann sein gelassen, ja.
Ich
weiß auch nicht, was draus geworden ist.
In meinem Case ist die Finanzierung leider gut verlaufen. Es wurde sich selbstständig gemacht, aber nicht wirklich erfolgreich.
Ja, aber das ist ja auch klar, wenn man sich so gar nicht mit den Zahlen beschäftigen möchte, das ist ja das ist genau das Thema, weswegen wir jetzt auch in diesen Coaching-Bereich reingehen, weil ganz viele im operativen Dschungel sich verlaufen, so ungefähr, und dann komplett keinen Blick auf die Zahlen haben.
Absolut.
Und dann Riesenprobleme bekommen. Und das war ja abzusehen dann bei der Dame auch.
Ja, aber da wäre halt die Frage, gut, ist immer, was wäre wenn gewesen, ob die sich da auch hätte jetzt bei helfen lassen, bei dem Coaching. Ne?
Also, muss man aber halt schauen, ja.
Gut. An der Stelle, also so ein Moment, den du gerade beschrieben hast, wo du dich gefragt hast, ist der Gründer überhaupt da, hatte ich zuletzt gestern, hatte ich mir überlegt, hoffentlich ist Marc morgen überhaupt da, weil ich ihn 4 Tage nicht erreicht habe.
Ah, er beherrscht das Ghosting also auch.
Und ich ziehe es durch. Marc, sorry dafür. Ich bin nicht nachtragend oder so, aber.
Er spricht nur gut über dich.
Ich hab dann irgendwann gedacht, okay, ich setze mich jetzt einfach in den Zug und fahre los. Zug ist eh schon gebucht, Hotel ist gebucht. Ich habe einfach gehofft, dass er da ist. Sonst hätte ich euch heute allen absagen müssen. Aber Marc ist ja zuverlässig.
Ja, ich habe ja gestern auch erst erfahren, dass das Videopodcast ist, wieder schnell zum Friseur gerannt, dass ich aussehe wie die letzte Monchichi, wenn ich hier sitze.
Gestern war auch total cool. Ich war dann hier im B&B in Frechen, hab da eingecheckt. Hm. Und meinte so, hey, Thorsten, hab ein Zimmer reserviert. Und sie guckt mich an. Ja, nicht nur eins, zwei. Wer kommt denn noch? Ich so, hä? Ich so, keine Ahnung, wer noch kommt. Ich so, nein, auf gar keinen Fall habe ich 2 Zimmer reserviert, muss ein Fehler bei Ihnen sein. Guck so bei der Booking-App, ich so, oh.
Jetzt hast du gesagt, ich habe geschlafen.
Und dann, aber B&B, beste Frau in dem Fall, hat gesagt, pass auf, nee, ich kümmere mich drum, wir stornieren das.
Cool.
Hat dann gesagt, hier, hat da irgendwie hingeschrieben und dann habe ich auch bekommen, Stornierungsanzeige. Ich so, ah geil, Stornierungsanzeige ist da, vielen Dank. Oh, Stornierungsgebühren 63 Euro oder so. Und sie meinte, oh, das sollte nicht so sein. Und dann hat sie sich wirklich dahinter geklemmt und dann 5 Minuten später kam, werden entlassen die Stornierungsgebühren. Also, cool auf jeden Fall. Ich weiß nicht, warum ich es erzählt habe.
Sehr nett, ja.
Aber
du kriegst keine Werbegebühren von denen.
Keine Werbegebühren.
Ja.
B&B vielleicht Partner werden.
So.
Leandro fragt von Haferkater. Schöne Grüße an der Stelle. Was ist los mit der Expansion? Was war, die Frage können wir beide gut beantworten.
Ja.
Was war der witzigste Moment in deiner Immergrün-Zeit?
Oh Gott.
So, jetzt muss ich mal gucken, ob da überhaupt witziger Moment ist. Ja.
Traurig gefragt. Ne? Nein.
Es gab so unfassbar viele witzige Momente. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll zu erzählen, was der witzigste Moment war. Also ein witziger Moment ist, auf jeden Fall, an sich ist der eigentlich gar nicht witzig, aber rückblickend betrachtet ist er witzig. Wie formuliere ich das jetzt? Es gibt einen Gesellschafter und Mitarbeiter im Immergrünkreis. Axel, der schöne Grüße an der Stelle, ist für Ladenbau verantwortlich. Und er macht seinen Job zu 1000% genau. Also wenn der irgendwelche Planzahlen rausgegeben hat für Ladenbau, dann konntest du fast die vierte Kommastelle nachrechnen und es hat irgendwie gestimmt. Was dazu geführt hat, dass gewisse Dinge immer ein bisschen länger gedauert haben, bis hin zu, sie sind nie eingetreten, wo sind eigentlich meine Lichter?
Ich wollte sagen, wo sind deine Lichter?
wo sind meine Lampen? Ja. Naja, auf jeden Fall haben wir ja unseren ersten Standort in den Kölner Arkaden eröffnet und dort hatten wir schon ein Problem mit der Außenwerbung sozusagen, mit dem Immergrün-Logo. Wir sind ohne Immergrün-Logo gestartet.
Habe ich auch gesehen, so genauso.
Was ich in dem Moment als erstes Mal war, fand ich irgendwie extrem ungeil, weil ich dachte, es ist total wichtig, Außenwerbung, wie sieht das denn aus? Dann hatten wir den zweiten Standort im Citypoint Kassel. Tag der Eröffnung, was war natürlich nicht da? Das Logo. Wir sind wieder ohne Logo gestartet. Und da war total geil. Da kam der Center Manager mit so einem Blumenstrauß auf den Laden zu. Und ich sagte zu ihm, hallo Herr, ich weiß den Namen nicht mehr. Logo ist leider, und Fotografin halt, ne?
Oh,
Ich so, Logo ist noch nicht da. Er guckt mich nur an, schüttelt den Kopf, dreht sich einfach wieder um.
Geht.
Geil. Das fand ich sehr witzig. Und als wir den dritten Standort im Dez eröffnet haben, haben wir natürlich auch ohne Logo eröffnet.
Das scheint sich so durchzuziehen. Das war bei meinem ersten Standort in Dortmund auch so.
Das hat sich durchgezogen. Und das finde ich eigentlich sehr witzig, ohne Logo zu eröffnen, weil man ja eigentlich denkt, Franchise-System,
unfassbar
Professionalität, richtig. Logo.
Ja.
Naja, haben wir ohne Logo eröffnet. Aber heute haben wir natürlich Beckstassen.
Natürlich.
Und wir hatten Visitenkarten. Das war auch das Erste, was wir gemacht haben.
Das, was wir jetzt auch haben.
Das Erste, was wir gemacht haben, wo ich immer bei jedem Franchise-Nehmer, jeden, der sich selbstständig macht, immer einen Kopf schüttel.
Ja, richtig.
Der als Erstes drüber nachdenkt, wie sieht meine Visitenkarte aus, war mir damals auch ganz wichtig, dass wir uns haben Visitenkarten designt, mit eigenem Logo und so. Ne? Wir waren ja die Snack People, hat Lars, schöne Grüße an der Stelle, ein eigenes Logo designt. Hauptsache, wir hatten Snack People Visitenkarten, aber kein immergrünes Logo.
Aber kein Logo, ja. War bei mir in Dorsten auch so. Da musste das Logo, ich hatte so einen Laden genau in der Mitte von so einem, also genau quasi im Flur, also von so einem Center. Und da musste oben noch so ein Gitter gebaut werden. Das kam, glaube ich, einen Monat später, genau mit Logo. Also ich hatte sehr lange kein Logo.
Ja.
Daran hat es jetzt nicht gescheitert. Das Center war auch war schwierig. Ne? Ich habe tatsächlich, um mal so ein Fail von mir zu erzählen, ich habe eine Schulung gemacht beim Frozen Joghurt. Und hab da irgendwie was nicht ganz so richtig gemacht. Hab dann das...
Das, was jedem passiert?
Was, ja, komm, was ist mir passiert?
Ja, nicht entlüftet, oder?
Genau. Ich habe geduscht in Frozen Joghurt, genau. Ja. Ich hatte 15 Mitarbeiter da stehen und ich wollte ihnen dann zeigen, wie man diese Frozen Joghurt-Maschine rein.
Ja, ist geil.
Und da entsteht halt irgendwie Druck und solche Sachen. Ich ziehe die raus und frosch, einmal komplett geduscht in Frozen Joghurt. Da stand ich, ich habe einfach nur gelacht und die alle auch, natürlich da, ne? Aber da entsteht ja irgendwie, ich weiß auch nicht, so ein Druck und dann knallt halt dieser flüssige Joghurt dann überall rum und da habe ich die ganze Wand, mich, alles einmal komplett, und das war eine schwarze Wand, komplett gefärbt.
Das war geil. Ah, ich habe noch einen Moment, den habe ich aber, glaube ich, auch schon im Podcast erzählt, aber ich erzähle gerne nochmal. Ich habe ja immer sehr viel Musik laufen lassen in meinem Store, das war im City Point. Und
Grüße an die GEMA.
Schöne Grüße an die GEMA, ja, wir haben sogar GEMA bezahlt.
Sehr gut.
Tatsächlich. Einmal wurden wir auch zwangsaufgefordert, weil wir ich habe einfach Veranstaltungen dort gemacht. Oder es wurde mir als Veranstaltung ausgelegt, weil ich habe da DJs auflegen lassen zu so verkaufsoffenen Sonntag und nicht der GEMA gemeldet.
Ja.
Und konnte auf einmal GEMA nachzahlen, weil ich es natürlich gepostet habe. Ich bin marketingmäßig ja nicht so stark, aber das habe ich schon gemacht auf Facebook damals noch. Ne, gepostet, hey, DJ legt auf, und irgendwie GEMA-Mitarbeiter durchforsten dann diese ganzen sozialen Medien, gucken und haben mich daraufhin angeschrieben. Haben auch gesagt, wir haben gesehen hier auf Facebook, sie haben diese Veranstaltung, und genau, da muss ich dann, ja. Aber ist ja auch zu rechnen, also wenn es da, also man kann drüber streiten, ob das jetzt sinnvoll ist, dass es das gibt, die GEMA, oder nicht, aber sie gibt es und von daher muss man zahlen. Aber das wollte ich auf jeden Fall, da lief Musik und dann war es auch schon eigentlich nach der Öffnungszeit, ist man ja, kennst du ja noch selber, noch irgendwie gefühlt 2 Stunden mit Saubermachen beschäftigt gewesen, weil es so viele Maschinen sind und Citypoint auch relativ groß wäre, egal, auf jeden Fall. Und ich war immer schon sehr umsatzgetrieben. Also jetzt nicht, weil ich unbedingt viel Umsatz machen wollte, weil ich so monetär geprägt sind, aber ich wollte schon noch, ne, um Kosten zu decken und so weiter, habe ich gesagt, wir sind eh da, wenn Kunden dann noch kommen, werden die auch noch bedient.
Okay, habe ich auch immer gemacht, ja.
Ne, aber wir haben dann schon Musik lauter aufgedreht, was auch schon immer mal dafür gesorgt hat, dass der Center Manager mich angerufen hat aus dem dritten Stock. Thorsten, wir hören deine Musik hier oben und sollten da mal leiser machen. Auf jeden Fall, es lief die Playlist, die automatisch durchlief und dann kam, du kennst glaube ich die Story, Mutter mit Tochter rein. Und Tochter war, weiß ich nicht, keine Ahnung, 10 oder so, ist ja auch egal. Und die standen so vor mir und sie wollte gerade anfangen zu bestellen und dann switchte der Titel, der vorher lief, weiß ich nicht mehr. Und dann kam, ich muss dazu sagen, in einer Jazz-Version, deswegen ist in meiner Playlist drin, weil den Song feiere ich nicht, aber in der Jazz-Version ist er geil. Song von Kool Savas, sein erster großer Hit, LMS. Steht heute überall für Last Man Standing, aber heißt im Original, darf man das sagen auf YouTube oder wird man dann gebankt? Gebannt? Kann man sagen, Lutsch mein Schwanz ist der Song. Und die Frau stand genau vor mir, wollte gerade anfangen zu reden. Und Savas fängt an, der Part an alle Frauen, lutscht mein Schwanz. Und sie guckt mich so an, schüttelt nur so mit dem Kopf.
Und ist gegangen oder hat sie
bestellt? Nee, hat die Bestellung durchgezogen.
Okay.
Es war mir ein bisschen unangenehm. Vor allem wegen der Tochter war es mir ein bisschen unangenehm. Und aber war an sich ein sehr witziger Moment. Aber ich meine, immergrün Zeit, da kann ich tausend witzige Momente, aber.
Und dumme Momente. Ein Mitarbeiter hat uns beklaut und das bei Snapchat oder was auch immer, irgendeiner Plattform gepostet.
War das auch gut.
Und hat das wirklich live gefilmt, wie er Smoothies umsonst rausgibt an seine Freunde und wie cool er ist. Und das wurde uns dann geteilt und dachte ich auch so, ja, war in dem Moment ein bisschen doof, war aber auch irgendwie witzig, wie dumm der war. Also, das ist Hammer.
Ja. Gut, komm, nächste Karte, du bist dran, glaube ich.
Ja. Weiß ich nicht, ist ja egal. Stefanie Bjarnason.
Oh, ich wusste nie, wie das ausgesprochen wird, aber es ist, glaube ich, richtig ausgesprochen.
Wer lesen kann, ist kein Vorteil. Wie kann die Mehrwertsteuer vor Steuer finanziert werden?
Eine Fachfrage. Wobei man dazu sagen muss, immer mehr Banken ja die Tendenz haben, das nicht mehr zu machen.
Mhm.
Also leider, ja. Wir haben ja sehr, sehr, sehr lange, sehr enge, machen sie ja immer noch mit der Kronbank zusammengearbeitet. Und seit roundabout einem Jahr, anderthalb Jahren oder so, machen die kategorisch keine Vorsteuer, Vorfinanzierung mehr. Weil klassischerweise, um die Frage zu beantworten, muss man sagen, normalerweise wird es über die Bank, über einen sogenannten Vorsteuerkredit, was ein zeitlich befristeter Kontokorrentkredit ist, also eine Überziehung aufs Geschäftskonto, darüber vorfinanziert. Das stand auch nie zur Debatte über die ganzen Jahre. Mittlerweile sagen aber Banken zunehmend, sie wollen das nicht mehr machen, was vielleicht auch ein bisschen daher rührt, wird dir ja auch aufgefallen sein, dass Banken immer mehr Sicherheit haben wollen und selbst wenn wir Sicherheiten einkaufen können über Bürgschaftsbanken etc. pp., die schließen ja auch aus, dass Vorsteuer besichert werden kann. Ja. Also es ist immer zu 100% Plankorisiko der Bank und offensichtlich wollen viele Banken dieses Thema nicht mehr haben, was oftmals dazu führt, dass Franchisegeber den Part übernehmen, habe ich vereinzelt Franchise-Systeme. Oder man muss die Betriebsmittel entsprechend hochplanen, dass man sagt, über die Betriebsmittelfinanzierung, die da ist, kann das vorfinanziert werden, weil das Geld kommt ja zurück.
Ja, klar. Ja.
Und oftmals ist es auch so, die Vorsteuer fällt ja nicht alle, also die gesamte Vorsteuer nicht zum gleichen Zeitpunkt an, sondern es ist über mehrere Monate verteilt. Setzt Franchise oder nicht nur Franchise-Nehmer, generell Unternehmer, die neu starten, aber vor eine zusätzliche Herausforderung, weil sie müssen das Thema auf dem Schirm haben. Also wenn ich damit juggle, dass es über die normalen Betriebsmittel vorfinanziert wird, muss ich sehr schnell sein, die Unterlagen beim Steuerberater einzureichen, hinterher zu sein, dass das Geld zurückkommt. Und das muss ich halt auf dem Schirm haben.
Was ich gemacht habe einmal war, dass ich gesagt habe, red mit einem Ladenbauer.
Ja.
Dass der Ladenbauer sagt, okay, man zahlt erstmal den Nettobetrag, holt sich die Vorsteuer und zahlst sie dann quasi, wenn das eine größere Rechnung war.
Ja, auch das ist ein gutes Thema.
Das hat ganz gut funktioniert, ein, zweimal. Aber zu hoch finanzieren ist ja auch sinnfrei eigentlich. Also weil dann hat man braucht das Geld ja nicht. Ne?
Ja. Funktioniert ganz gut, gerade im Franchise-System. Also wenn die kooperierende Ladenbauer haben, dass man mit denen sprechen kann, hey, jetzt wird erstmal der Nettobetrag bezahlt.
Das gleiche beim Baukostenzuschuss. Ne? Ja. Baukostenzuschuss Zwischenfinanzierung ist ja was Ähnliches.
Mhm.
Das ist auch ganz oft so, dass man das mit dem Ladenbauer dann klären kann oder mit wem auch immer, das halt mit Bauabschluss und weil der Baukostenzuschuss braucht normalerweise so einen Monat, zwei Monate, bis er ausgezahlt wird. Und ich glaube, dass die Banken das zunehmend weniger machen, weil die schlechte Erfahrungen gemacht haben einfach.
Ja.
Ich glaube, weil die einfach schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass sie dann doch die KK-Linie voll ausgenutzt haben weiter und dann das Geld nicht dafür genutzt wurde. Also es ist ja oft auch erfahrungsgetrieben bei Banken, muss man sagen.
Ja, man muss an der Stelle, das passt jetzt gerade ganz gut, auch gut, dass du das nochmal sagst, wirklich darauf hinweisen, Darlehen werden zweckgebunden herausgegeben. Und so ein Vorsteuerkredit hat eine ganz klare Zweckgebundenheit, nämlich die Vorsteuer vorzufinanzieren. Ja. Und die klare Absprache ist, wenn das Geld zurückkommt, dann wird damit der Kredit getilgt. Und oftmals ist es dann so, wenn man gerade vielleicht auch eine schwierige Anlaufphase hat, also schwieriger als geplant, da kommt Geld zurück, denkt man, oh, richtig gut, ich habe ja wieder Kohle und setzt das ein. Jetzt gar nicht, weil sie sich einen Porsche kaufen oder so, sondern wirklich in das Unternehmen rein. Aber im Grunde genommen macht man sich damit schon strafbar.
Genau.
Und ich musste selber mal als Zeuge, hatte ich es mal erzählt, als Zeuge auftreten, weil eine Bank eine Gründerin angezeigt hat.
Das habe ich noch nicht gehört, ne.
Der sie vorgeworfen haben, hey, du hast das zweckentfremdet. Und da musste ich als Zeuge, ich weiß gar nicht warum, die Polizistin, das war eine total coole Polizistin, das war noch, oh Gott, du kennst ja noch diese Phasen, wenn man in den Briefkasten geht, eher angstgetrieben, hofft nicht, dass irgendwie wieder irgendein Schreiben
von
Finanzamt oder von wem auch immer drin ist. Und ich war doch, ich weiß nicht, in diesem Moment war ich auf jeden Fall in dieser Phase. Und dann war kein Schreiben vom Finanzamt, sondern von der Polizei. Ich dachte, das ist ja noch schlimmer. Was habe ich jetzt wieder verbrochen? Ja, ich habe nur Anzeige gelesen. Ich dachte, wer zeigt mich denn jetzt wieder an? Bin sofort wieder bei der Hassgerade, aber ich meine es doch immer gut mit meinen Gründern. Ja, wie können die mich denn anzeigen? Ja. Bis ich gelesen hatte, ich bin nur als Zeuge geladen.
Aber erstmal fluchen.
Erstmal natürlich fluchen, klar.
Ja, die Phase, da hatte ich jetzt so einen Moment, als ich aus Tschechien aus dem Urlaub jetzt kam. Und ich habe nach dem Urlaub immer Angst gehabt, was ist im Briefkasten? Oder wenn dann Leute für mich Brief aus dem Brief und dann kam ein gelber Brief und die konnten damit gar nichts anfangen und sagen nicht Bescheid oder so. Ne? Oh, das war immer wild. Und ich hatte tatsächlich das gleiche Gefühl, oh, jetzt gehst du an den Briefkasten und weil ich da so viele negative Verknüpfungspunkte habe. Und dann waren halt einfach in anderthalb Wochen 3 Briefe drin. Davon waren 2 irgendwelche Einwurfsendungen von irgendwelchen Firmen. Und die dritte war meine Gasabrechnung, wo ich dachte, ja, also eigentlich brauchst du ja gar nicht mehr so einen Stress machen, was das angeht.
Aber, Das ist auch immer, bitte schickt mir keine Einwurf einschreiben. Wenn ich nicht da bin und sehe nur den Zettel Einwurf einschreiben, ich denke immer, Angst, was ist das denn wieder?
Das Gefühl, zur Post zu fahren, denkst du, oh nee, ja. Aber die Phase haben wir jetzt hinter uns.
Ja, das ist der Brainfucker, der sich dann immer meldet. Ja. Nee, auf jeden Fall war ich dann bei der Polizei. Ich fand es trotzdem ein uncooles Gefühl, zur Polizei zu gehen und auch gegen eine Gründerin von mir, weil ich auch, keine Ahnung, ne, man ist ja dann auch nicht mehr so tief in der Materie drin, weiß ich, wofür die das Geld verwenden, keine Ahnung. Ich wusste auch nicht, wer ich da sollte. Oder war ich bei der Polizei und es war auch ganz unangenehm, weil das schon wieder irgendwie im Keller unten, hinten, rechts musste irgendwie. Und dann komme ich da in diesen Raum rein bei der Polizistin. Die war total cool, guckst du an die Wand. Da war da ein Foto von, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, auf jeden Fall Der letzte Bulle.
Ja.
Und ich liebe diese Serie. Der letzte Bulle. Kennst du die?
Ja, weil du mir davon erzählt hast,
habe ich mal reingeguckt. Marc, kennst du Der letzte Bulle, die Serie? Ich liebe die, ich finde die so witzig. Ich habe ja mit Stefan Neuschulden, schöne Grüße, mit ihm immer gewitzelt, weil in der Serie geht es auch so drum, da wird ja so ein älterer Polizist, der im Koma liegt, wird nach weiß ich wie vielen Jahren wieder zum Leben erweckt, ist in der Neuzeit und kommt mit diesen ganzen neuen Geflogenheiten nicht zurecht. Hat so ein, wie sagt man, Boomer und so, ne? So wie Rauchen der Öffentlichkeit ist irgendwie doof und so.
Ja.
Und dann saß er immer in diesem Verhörraum, wollte halt so rauchen und sein Kollege, der halt so der Junge ist, der alle so, muss man sagen, in der Woken Bubble unterwegs ist, hat ihn immer so den Aschenbecher dann so weggezogen und irgendwann hat er einfach den Aschenbecher angeklebt, dass er nicht wegziehen konnte. Und Stefan und ich haben immer so eine Zeit lang rumgewitzelt, wie geil das wäre, wenn wir einfach so rauchen in so Bankgesprächen sitzen würden, wie so, weiß nicht, wie ich drauf komme. Bin ich überhaupt drauf gekommen? Also ich war bei der Polizei und war bei der Polizistin und fand das total cool. Und hab dann, weil sie war halt mit auf dem Foto drauf und er hat sie so umarmt.
Cool.
Und dann hat sie mir die Story erzählt, dass ihr Mann das zum Geburtstag geschenkt hat, so ein Meet and Greet mit dem, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt. Und dann haben wir ja gefühlt eine halbe Stunde über Der letzte Bulle gesprochen. Und dann hat sie das Aktenordner, das war so dick. Und ich dachte so, wow, okay, krass.
Jetzt haben wir noch Arbeit.
Was ist da denn los? Und sie sagte auch so, ich nehme es mal vorweg, ich weiß nicht, warum sie hier sein sollen. Ich lese ihnen das einfach mal vor und sie sagen mir, ob sie was dazu sagen können. Ich so, nein, nein. Nein, okay, vielen Dank.
Geil.
Ich hab auch nie wieder was gehört.
Ja.
Aber das war die Story mit der Polizei. Ich bin dran. Boom, tschakalaka. Tobias Bücher fragt, schöne Grüße. Banker seines Zeichens.
Ja.
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Welchen Wunsch hast du als Finanzierungsberater an die Bankenwelt?
Oh.
Also Professionalität auf jeden Fall bitte bewahren. Ich bin übrigens, Tobias Bücher hatte mich angesprochen, der ist jetzt bei der Volksbank in leitender Funktion und macht da für seine Führungsetage einen Workshop und hatte mich angefragt als Speaker, weil der mich auf der Fuck Up Night gesehen hat und das irgendwie so cool fand und meinte, aber ich möchte dich unbedingt da in dieser Veranstaltung haben. Ich so, ja gut, was soll ich da machen denn da? Und er, total geil, er sagte, das zielt auch so ein bisschen auf die Frage ab, er wollte, dass ich so ein bisschen mal Einblick aus der anderen Seite reinbringe und auch da mal berichte, was waren positive Erlebnisse mit Banken, was waren negative Erlebnisse mit Banken, wie wünschen wir uns das? Weil er hat da so einen Wertekatalog einführen möchte und wie er möchte, wie mit Kunden und so weiter. Finde ich total geil, dass er das von sich aus. Genau. Und da werde ich am 7. nachmittags, wenn wir auf der Franchise-Veranstaltung sind, muss ich mich irgendwie für 15 Minuten rausziehen, weil ich dann per Online da diesen und
ich muss sagen, der 7. ist irgendwie genau. High Noon bei uns. Ne?
High Noon und habe auch direkt noch Nicole mit ins Boot genommen und die macht morgens eine Keynote. Dann auch
ist sie auch da?
Nee. Genau, aber okay. Was wünschst du für Professionalität auf jeden Fall?
Ich fände es schön, wenn sie mal die Hard Facts auch mal im ersten Moment nicht nur betrachten, sondern dem Gründer mal mehr oder den mehr Chancen geben, sich auch mal persönlich zu präsentieren. Ganz oft hat man es, dass sie sich nur einen Lebenslauf angucken, gar nicht tief einsteigen, sagen, bringt eh nichts, so nach dem Motto. Weil Sachen, bei denen ich denke, die sind so gut, die Jungs, die das machen wollen und die Mädels, bitte gibt denen mal eine Chance, sich zu präsentieren. Also ich habe das Gefühl, das Ablehnen passiert sehr, sehr schnell aufgrund von teilweise Arbeitslast, ich weiß es nicht, oder was auch immer, aber ich finde tatsächlich, das war im letzten Jahr, also ich bin jetzt seit 2,5 Jahren dabei, die ersten 1,5 Jahre waren gefühlt entspannter, weil man viel öfter überhaupt ins Gespräch gekommen ist. Und ich habe das Gefühl, die Eingangspforte ist deutlich härter reguliert worden. Und das finde ich sehr schade.
Ja. Mit der Arbeitslast, da habe ich mich neulich mit irgendwem drüber unterhalten, weil mir ist das auch aufgefallen. Und ich glaube, und das ist auch wichtig und auch wieder wichtig für Gründende, sich da Unterstützung zu holen. Sobald ein Banker, klar wird nicht bei jedem so sein, aber merkt, boah, da steckt echt viel Arbeit drin, ne? Ich muss noch die Unterlagen nachfordern, noch das. Ja. Die machen sich nicht mehr die Mühe und sagen das und das, die sagen halt einfach ab. Ja. Weil die nicht diesen Aufwand haben wollen, weil die vielleicht auch eine Überlastung haben, weil auch Regularien wieder höher geworden sind von der BaFin. Und deswegen ist es so wichtig, dass im ersten Angang die Unterlagen schon vollständig sind. Dass ein Banker, das war ja schon immer unser Ansatz, mit den Schwung an Unterlagen, die er bekommt, deswegen ist es auch so umfangreich, kann er eigentlich sagen, ich habe alles, um eine Entscheidung herbeizuführen, zumindest zu 99%. Genau. Dies, das brauche ich nochmal, aber das kann man so weiterleiten an die Förderbanken. Aber ich stelle auch fest, dass sich viele nicht mehr die Mühe machen.
Ja.
Also es gibt noch viele gute Banker natürlich da draußen, die das auch machen. Du merkst ja sofort den Unterschied, wenn du mit Markus Marx beispielsweise sprichst.
Ja gut, das ist ein Top 5.
Ja, oder auch jetzt mit Yannick von der Commerzbank.
Traum,
ja. Und da auch mal weiterhin diese Leidenschaft zu haben für ihren Job, ist das eigentlich. Ne?
Genau das,
Gründern zu helfen und zu sagen, hey, ich habe Bock, eine Lösung mit dir zu finden. Und wenn man absagt, das finde ich auch völlig okay. Mir geht es nie darum, dass Banker absagen. Aber auch mal zu begründen, warum sage ich denn jetzt ab?
Ja, und das ist sehr oft gefühlt vorgeschoben.
Ja, sehe ich genauso. Also ich wünsche mir konkret von der Bankenwelt wirklich wieder zunehmend Professionalität, eine Authentizität und eine Leidenschaft.
Und ein
Das, was die sich auch von den Gründern wünschen. Die sagen auch alle hier, ihr müsst mit Leidenschaft dran sein und für euer Unternehmen brennen.
Ja.
Und Banker, jeder, der im Job ist, sollte auch für seinen Job brennen. Und wenn nicht, sollte man sich überlegen, ist das, was ich wirklich machen möchte und möchte nicht vielleicht irgendwas anderes machen. Ist ja auch okay. Traut euch, auch ihr, lieben Banker.
Und da Grüße an Sebastian Kewitz, weil ich den Ansatz sehr, sehr gut finde, den er geht. Weil er sagt ganz klar, wir haben ein super großes Bestandsgeschäft und das ist bei vielen Bankern so. Deswegen sind Neugründungen denen erstmal egal. Aber er hat was viele Banker gefühlt nicht haben, nämlich einen Weitblick.
Ja.
Er sagt ganz klar, okay, was passiert denn in 5 oder 10 Jahren? Der denkt schon in Problemen, die längerfristig sind. Er sagt, ich hole mir jetzt die Gründer und alles und gehe da aktiver rein, weil ich einfach dann langfristig Kunden habe, die dann nicht in 5 oder 10 Jahren, die jetzt so fett sind und dann in Ruhestand gehen, finanziell und plötzlich bricht das Geschäft weg und ich habe keine Zukunft. Er denkt über seine eigene Jobsicherung nach und sagt, ich mache auch Neugeschäft, damit ich halt langfristig eine Jobperspektive habe und dass wir langfristig Kunden haben. Und das fand ich eine Aussage, die fand ich richtig gut. Und das Gefühl bei mir ist, dass das viele Banker überhaupt nicht interessiert und viele Banker einfach sagen, Bestand reicht mir, fertig, und gar kein Interesse an Neugeschäft haben.
Ja, gebe ich dir völlig recht. Man muss da vielleicht an der Stelle noch ergänzen, das unterscheidet ja auch wieder Angestellte von Angestellten. Ne? Also was in Deutschland ja gar nicht so verbreitet ist, ist dieses Wording Entrepreneur. Also nicht Entrepreneur, nicht Unternehmer sein, sondern quasi Unternehmer im Unternehmen zu sein.
Ja.
Und das sollten ja, also an alle Führenden da draußen, das sollte ja das Ziel sein, dass ich meine Mitarbeiter dazu motiviere, dies sein zu können. Da sind wir wieder beim Thema Fehlerkultur und alles, was dazugehört. Aber und der Kewitz, der Name, Vorname gerade empfallen.
Sebastian.
Sorry, Sebastian. Sebastian ist ja ein Paradebeispiel dafür.
Genau.
Doppelt sich wieder mit dem Namen gerade Sebastian Kewitz von der Commerzbank, Sebastian Döring von der Technikerkrankenkasse.
Ja, genau, auch.
Der macht ja auch viel mehr als ein klassischer Angestellter macht, sondern er denkt auch, weil denken ja beide wie ein Unternehmer, muss man ja an der Stelle sagen, und gucken, was ist das Beste jetzt für meinen Arbeitgeber in dem Fall.
Und in dem Fall dann auch, und das ist ja ein Weg, den viele Arbeitnehmer gar nicht gehen, wenn das gut für meinen Arbeitgeber ist, ist es oft auch gut für mich.
Ja.
Und das verstehen da sehr, sehr viele einfach nicht.
Ja, aber wenn auch diese Feedbackschleife kommt.
Natürlich, klar. Ja, nicht bei jedem Unternehmen.
Klar, weil, also wenn ich weiß, pass auf, ich stoße da zwar was an, und das ist wie im Unternehmertum, trifft man auch falsche Entscheidungen. Es bleibt ja gar nicht aus.
Absolut. Ja,
man trifft
eine
nur
aktive Fehlerkultur.
Man trifft nur richtige Entscheidungen, wenn man keine Entscheidung trifft. Auch das ist meistens eine falsche Entscheidung, keine Entscheidung zu treffen. Aber man macht halt keine Fehler, wenn man sich nicht bewegt. Na dann, und das muss man halt auch zulassen als Arbeitgeber. Dann.
Das stimmt, absolut. Also das war jetzt keine Pauschalkritik am Arbeitnehmer,
aber
das
klar.
ist mir halt wirklich bei ihm halt sehr positiv aufgefallen. Das fällt mir bei sehr vielen Leuten sehr negativ auf, dass die halt, das war auch bei ganz vielen Angestellten in der Gastronomie, die dann nicht verstehen, wenn sie keinen guten Job machen, die Unternehmer haben das Geld nicht unter dem Bettdecke liegen, sagte Axel Hirsche immer.
Ja.
Wenn du einen guten Job machst, geht's mir natürlich besser, aber dann kann ich euch auch wieder mehr geben. Ihr sichert euren Job, wenn ihr einen guten Job macht und indem ihr auch dann quasi dem Unternehmen helft. Aber das ist genau das, was vielen leider mittlerweile fehlt in der Gesellschaft.
Ja.
Und Gesellschaftskritik jetzt hier.
Oh. Ja, warte ganz kurz. Das hat mein Prof schon immer gesagt. Es muss nicht jeder selbstständig sein.
Ja.
Sondern es muss einfach auch gute Menschen geben, die Selbstständigen und Unternehmern helfen, erfolgreich selbstständig zu werden, zu bleiben, zu sein. Und da ist es halt einfach so, ne, wenn du da auf einen Banker triffst, der einfach nur Job nach Vorschrift macht, was hat er denn auch da vielleicht für einen Anreiz, wenn er nicht intrinsisch motiviert ist? Dann sucht er sich, wenn er einfach getaktet ist, natürlich die Fälle, die easy durchlaufen, wo er keinen Stress mit hat. Warum soll er sich umsonst Arbeit machen? Deswegen wäre schön, wenn die einfach alle intrinsisch motiviert wären, nämlich was Gutes für die Sache zu tun.
Ja.
Und genau. Ich würde mich freuen, wenn du mir diese beiden Fragen noch stellst. Du wirst gleich merken, warum.
Von wegen nicht vorbereitet.
Nee, weil sie von dir sind. Dann darfst du sie auch direkt selber stellen.
Okay, weiß ich schon gar nicht mehr. Du hast recht. Du hast einen anderen Stift genommen. Wenn du die freie Auswahl auf eine Fähigkeit hättest, welche würdest du wählen? Also wenn du dir eine freie Fähigkeit wählen könntest, egal welche Fähigkeit hättest du gerne?
Ja, ich hätte gern die Fähigkeit, dass ich jeden Menschen dazu bringen könnte, Selbstliebe zu haben.
Ja.
Das klingt jetzt ein bisschen wie vorbereitet, aber mir wurde eine ähnliche Frage neulich schon mal gestellt. Ja. Und da habe ich das auch gesagt.
Das heißt, Menschen zur Selbstliebe, zum Selbstwert.
Ja, aber ich würde es gern per Schnipp machen, weil,
das wäre schön,
weil damit wären so viele Probleme, wenn man jetzt mal wieder gesellschaftlich denkt, gelöst.
Ja.
Es würde keine Kriege geben, es würde nichts geben.
Ja.
Wir hätten Weltfrieden. Und so weiter.
Okay, also eigentlich eine Antwort, die anderen hilft, weil du das für dich selber gefunden hast?
Ich habe es für mich gefunden, ja.
Das ist gut. Das ist quasi die Frage, die Uko mir, glaube ich, gestellt hat, oder Sascha mit den 18 Jahren zurück.
Ja.
Wenn du mit all deiner Erfahrung und dem Wissen noch einmal 20 Jahre zurückgehen könntest und kein Berater werden könntest, was würdest du tun? Also wenn du jetzt nicht deinen Job, für den du eine Leidenschaft gerade hast, könntest du für was anderes eine Leidenschaft entwickeln oder nicht? Oder was wäre etwas, was du machen wollen würdest?
Ja, grundsätzlich sind die Fragen ja immer schwierig.
Ja.
Aber wenn die Frage wäre, was ich meinem 18-Jährigen, also die Pendant-Frage, raten würde...
Vor 20 Jahren ist ein bisschen später.
Ich fand die Frage auch, ich habe die Kamera kurz mir gerade aufgefallen, ich fand die Frage von Sascha auch spannend gestellt, warum hat er gerade 18 Jahre genommen? Mhm. Aber egal, also wenn ich ein bisschen weiter zurückgehen würde, würde ich meinem Kindheits-Ich auf jeden Fall mehr Mut zusprechen, Dinge zu tun. Und wenn ich das getan hätte und ich damals auch auf den alten Boomer gehört hätte, dann wäre ich vielleicht Basketballer geworden.
Das glaube ich nämlich auch. Ja.
Weil dann hätte ich das durchgezogen, wo mir damals der Mut zugefehlt hat, hatte ich ja schon mal in einer Podcast-Folge erzählt, nämlich dann wirklich zu sagen, hey, damit ich mich wirklich basketballerisch weiterentwickle, muss ich aus Nordhessen weggehen, muss nach Südhessen gehen, nach Frankfurt, Gießen, wohin auch immer, wo auch die Bundesliga-Clubs sind, wo auch eine bessere Vereinskultur ist. Und dann wäre ich vielleicht Basketballer geworden. Aber wer weiß, weil das damals...
Also nichts im Unternehmertum tatsächlich.
Riesenleidenschaft. Hier mit Sicherheit wäre ich auch irgendwann dann zum Unternehmertum gekommen, weil spätestens dann, wenn die Basketballkarriere vorbei ist...
Oder nicht erfolgreich gewesen.
Oder nicht erfolgreich, das hätte ich erstmal ausgeschlossen. Sondern sie war erfolgreich. Natürlich. Und dann mit dem Erfolg kommt ja automatisch auch, ich habe immer von NBA geträumt. Ich habe muss wieder Lars Ament zitieren, also ich glaube es war Lars Ament, der gesagt hat, um wirklich loszulaufen und wenn man Träume hat, man soll sich seinen Traum aufmalen, man soll wirklich Bilder im Kopf haben. Wie stellst du dir das konkret vor? Ich habe es mir nicht aufgemalt, aber ich war in der Goethe-Anlage auf dem Basketballplatz, wo ich ja jetzt wieder die Liebe zugefunden habe und dort öfters bin. Und habe mir da schon immer ausgemalt, in welchem NBA-Stadion bin ich. Der letzte Wurf kommt zu mir. Wer gibt mir den Pass? Ich werfe, ich treffe. Wie jubel ich? Ich treffe nicht, was passiert dann? Ich habe mir das so dermaßen ausgemalt. Und irgendwann habe ich dann tatsächlich gekniffen, muss man an der Stelle sagen. Da hat mir der Mut gefehlt. Also von daher wäre ich wahrscheinlich Basketballer geworden. Und dann mit hoffentlich, und klar, hätte ich ja manifestiert, erfolgreich geworden. Mit dem Erfolg kommt automatisch das Geld und dann hätte ich auf jeden Fall in Startups investiert.
In Startups,
Weil das ist ja heute meine Leidenschaft, einfach Menschen zum Unternehmertum zu bringen, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, man hilft ihnen dabei, den Traum zu leben.
Ja.
Also ich hoffe, dass es für die meisten der Traum ist, aber wir kriegen das ja sehr schnell mittlerweile in Erstgesprächen auch raus. Sehr, und ich bin da mittlerweile auch sehr, sehr kritisch geworden. Also und spiegel das auch, wenn ich vielleicht meine, dass da jemand vielleicht nicht auf dem richtigen Weg ist.
Habe ich gerade heute vor dem Termin genauso gehabt.
Ja.
Dass ich gesagt habe, überleg, ob das das Richtige ist für dich oder ob du nicht tatsächlich im Job bleibst oder was anderes machst. Ja. Muss man manchmal auch.
Ja.
Das hat dann keinen Sinn. Aber sehr schön, hat mich tatsächlich gerade positiv gestimmt mit diesem, man muss dann auch losgehen, ist das Beispiel meiner Frau. Meine Frau hat ein Vision Board tatsächlich, weil sie gesagt hat, das hat sie neben ihrem Büro, also bei sich im Homeoffice, wo sie dann sitzt, ganz groß stehen und hat dann die wichtigsten Punkte, die sie erreichen möchte, privat, beruflich, persönlich, aufgeschrieben und guckt dann, was kann sie tun, um die Ziele zu erreichen und macht es. Und meine Frau hasst es, wie die Pest, joggen zu gehen. Ich habe sie kennengelernt, da hat sie blau gemacht beim Handballtraining, weil sie joggen gegangen sind. Und die sind an uns vorbeigelaufen auf der Parkbank, auf der wir saßen. Das war super lustig und peinlich. Die hasst es wie die Pest. Also sie hat gesagt,
fühl ich.
Ja. Aber sie hat für sich gesagt, sie sagt immer, sie muss was machen. Und sie macht es nicht. Und jetzt ist sie tatsächlich heute das dritte Mal laufen gegangen. Ich bin super stolz auf sie.
Ja, geil.
Dass sie wirklich also joggen gegangen. Was sie eigentlich hasst wie die Pest. Aber sie weiß, sie braucht das, um zum Ziel zu kommen. Das ist das Bequemste und das ist das Einfachste. Sie ist einfach losgelaufen. Mhm. Und weil sie auf ihrem Vision Board für sich stehen hat, sie möchte fitter werden. Und das ist ihr Gesundheit und Fitness und solche Sachen sind ihr jetzt wichtiger geworden. Und sie hat es einfach gemacht. Und das finde ich geil.
Ja, ist richtig, richtig gut. Das ist auch ganz oft ein Tipp von Menschen, die das professionell machen, also bei Persönlichkeitsentwicklung und so weiter beraten. Wenn man jetzt etwas verändern möchte, und da bin ich auch total schlecht tatsächlich drin, ist, und man weiß nicht, wie man anfangen soll, dann ist immer der Tipp, mach etwas, worauf du eigentlich gar keinen Bock hast.
Ja.
Mach das als erstes, wie jetzt bei deiner Frau das Beispiel. Joggen. Geh jetzt einfach joggen, fang damit an. Du wirst, wenn du es dann gemacht hast, dann so dermaßen Erfolgserlebnis haben, dass du dann auch alles andere tust.
Genau.
Und ich bin auch leider so strukturiert, dass ich ganz viele Dinge, auf die ich im ersten nicht so richtig Bock habe, immer zur Seite schiebe, anstatt sie einfach zu machen.
Das war mir auch so, ja.
Ne, es gibt ja einfach, ich sage jetzt nicht was, aber es gibt ja klar Businesspläne, die schreibt man lieber, andere schreibt man weniger gerne. Ne, und dann.
Ja, ja, und dann macht man die, die man gerne macht, und die anderen fallen hinten runter.
Die anderen, ja, fallen nicht richtig darunter. Aber, ja, aber bei mir ist es ganz, bei mir ist es ganz krass, alles was mit Thema Steuern, Ablage, Ablage, Strukturierung zu tun.
Ich dachte, das machst du bei uns.
Wie oft ich da schon gesagt habe, ich müsste das eigentlich mal machen. Ich ärgere mich jedes Mal wieder, wenn ich dann zwei Tage vor Abgabe meine
Kiste mit den Briefen.
Ja,
das war bei mir dann immer.
Ja, ich habe eine Schublade.
Okay. Ich habe so eine weiße IKEA-Kiste voll. Und immer wenn ich weiß, jetzt kriege ich Ärger, Jahresabschluss muss fertig sein, dann fange ich an, alles zu sortieren und abzuheften. Ganz, ganz schlimm.
Ja. Aber also, das sehr schön, dass du das gesagt hast. Ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Alle, die sagen, hey, sie wissen nicht, wie sie anfangen sollen. Also, das Wichtigste ist erstmal anfangen, auf jeden Fall.
Genau, einfach machen.
Und dann macht man gerne das, was man vielleicht, worauf man überhaupt gar keinen Bock hat. Das macht man mal als erstes, was natürlich irgendwie dazugehört. Und dann, ja. Also ein guter Tipp ist, wie gesagt, schon wieder Lars Ahmed zitiert. Der sagt einfach, man muss einfach loslaufen. Türen gehen auf, wenn man losgelaufen ist.
Ja, genau.
Und wenn man nicht losläuft, gehen auch keine Türen auf, weil dann kann man lange sitzen und warten.
Total.
Gut, das waren doch schöne Abschlussworte. Du musst, glaube ich, los.
Ich weiß es nicht.
13.28 Uhr. Ja.
Aber wir können auch gerne noch, wenn du willst, noch ein, zwei Fragen machen.
Ja, komm, wir machen noch zwei Fragen. Jeder noch
eine. Ich habe ja in der Kita Bescheid gesagt, dass ich später komme.
Das ist gut.
Jetzt kriegst du den Ugo.
Ah, Ugo, schöne Grüße.
Was ist eine unternehmerische Wahrheit, die nur selten ausgesprochen wird, aber entscheidend für den Erfolg ist?
Ich habe gehofft, ich kann dir die Frage stellen. Was ist eine unternehmerische Wahrheit, die selten ausgesprochen wird, aber entscheidend für den Erfolg ist? Ich würde sagen, das, was wir gerade schon ganz häufig gesagt haben, Erfolg monetär gar nicht so in den Vordergrund zu stellen, sondern wirklich seine Leidenschaft in den Vordergrund zu stellen. Und das ist entscheidend. Und unternehmerischer Erfolg ist ganz viel Persönlichkeitsentwicklung.
Ja.
Und dann kommt der monetäre Erfolg.
Ja, monetärer Erfolg ist ja auch sehr subjektiv. Ne?
Absolut.
Muss man auch sagen. Ja. Aber genau, also ich hätte tatsächlich auch gesagt, die Disziplin, was wir beide nicht haben, Dinge zu tun, die auch wehtun. Weil, wie jetzt die Buchhaltungsthemen, dass man halt die unternehmerische Wahrheit ist, es gibt Pflichten, die man hat. Das ist immer alle sagen, mach dich selbstständig, ist alles cool, alles super.
Ja.
Nein, ist es nicht. Man hat auch Pflichten und Rechte, die man einfach machen muss.
Ja.
Die sind ein notwendiges Übel, macht sie einfach. Und das ist genau das, was du gerade hattest, was ich gerade hatte, was ich selber auch nicht mache, muss ich dazu sagen. Also aktive Fehlerkultur leben. Ja. Ne? Das ist, glaube ich, super entscheidend für den Erfolg, dass man eine gewisse Strukturierung trotzdem hat, auch wenn wir beide sehr chaotisch sind.
Ja, wobei ich meine, am Ende des Tages machen wir es ja immer.
Ja,
also mir ist es jetzt noch nie um die Ohren geflogen,
auch nicht, nein.
Dass ich das nicht gemacht habe.
Aber man könnte es auch.
Man könnte es auf jeden Fall entspannter haben, also das definitiv. Aber
entscheidend für den Erfolg, wie du schon sagst, ist natürlich Leidenschaft.
Leidenschaft. Und ob das jetzt eine unternehmerische Wahrheit ist, also ich würde es so für mit als Wahrheit deklarieren, auf jeden Fall. Aber es wird auch zunehmend mehr drüber gesprochen.
Das stimmt.
Bekomme ich so mit. Wobei, auch das ist ja manchmal.
Ist eine Bubble.
Genau.
Ja.
Vielleicht ist es einfach nur in der Bubble, in der man sich gerade bewegt, so, dass man auf einmal denkt, oh krass, sprechen auf einmal alle drüber. Und im Grunde genommen tun sie es noch gar nicht.
Ja.
Und ja, ich glaube, wenn man das auch mal unterscheidet bei Erfolg zwischen kurzfristig und langfristig, sollte man ja erstmal auf langfristigen Erfolg gepolt sein.
Ja.
Und dann muss man auch werteorientiert.
Habe ich mit meinem Schwiegeronkel, ich weiß nicht, ob man das so nennt, am Geburtstag von meinem Schwiegervater darüber gesprochen, von meiner Schwiegermutter. Der ist sehr erfolgreich gewesen als Genossenschaftschef. Und der hat auch gesagt, er hat lieber ist ein komisches Beispiel, aber er hat lieber die teureren und besseren Gasthermen genommen, weil er wusste, was er für eine Sicherheit hat. Das hat kurzfristig vielleicht nicht den Erfolg gebracht, den größeren Erfolg, wie wenn er die günstigere Variante genommen hätte, aber langfristig gedacht war es die sinnvollere Entscheidung. Und das Ganze beim Unternehmertum ja auch machen. Das schnelle Geld ist es nicht. Das ist ganz, ganz oft so. Und da habe ich sehr, sehr intensiv, war spannend. Ich habe über eine Stunde mit ihm gesprochen und der hat so viel Erfahrung gehabt als Führungskraft. Der war ein Entrepreneur quasi. War absolut spannend. Ja.
Ja.
So.
So.
Letzte Frage für heute.
Komm, wir machen die zwei noch.
Na gut.
Also, wieder Ugo.
Wie viele Fragen hat er denn gestellt?
Viele.
Ja, ich merke schon.
Wenn du eine Sache an der Art und Weise, wie Unternehmen gegründet werden, ändern könntest, welche wäre das? Habe ich gerade schon gesagt, werteorientiert gründen.
Ja, das reicht.
Boom!
So, Ugo. Nein. Ralf Kühlewind. Ah. Was ist deiner Meinung nach die größte Herausforderung, wenn ein neuer Franchise-Partner ein Bankgespräch hat?
Was meiner Meinung nach die größte Herausforderung ist, authentisch zu sein, sich nicht zu verstellen. Weil da ist es auch, das hatten wir, glaube ich, ganz am Anfang auch mal gesagt, ich glaube, wir haben drüber gesprochen, was Leute meinen von außen, was jetzt wichtig ist. Und ich glaube, ganz viele Gründer versetzen sich in die Lage, wie sieht mich jetzt der Banker, was ist denn jetzt wichtig für den? Ist nicht so relevant. Entscheidend ist, dass man authentisch ist, hinter seiner Idee steht und hinter seiner Leidenschaft. Da sind wir wieder. Authentizität, Leidenschaft, sich nicht verstellt, das verkauft. Und was du auch gesagt hattest, es gibt auch Pflichten und so weiter. Eine Pflicht würde ich jetzt sagen, nicht das, was ich mal ganz gerne mache, freestyle-mäßig irgendwo reinzugehen, sondern schon vorbereitet in ein Bankgespräch reinzugehen. Und an der Stelle kann ich natürlich empfehlen, hört euch die Podcast-Folge der Eminem Effekt im Bankgespräch an, dann seid ihr hervorragend vorbereitet.
Absolut,
auf ein Bankgespräch. Also authentisch sein, seine Leidenschaft rüberbringen, aber auch vorbereitet zu sein.
Und ich glaube, ein zusätzlicher Punkt ist auch die Begleitung. Was ich bei ganz vielen Gründern hatte, dass eine unheimliche Nervosität mitgespielt hat. Da ist Vorbereitung natürlich ein wichtiges Thema, aber auch, wenn man die Möglichkeit hat, jemanden mitzunehmen, der emotional, wie du sagtest, nicht involviert ist, sondern eine gewisse Gelassenheit da mitbringt. Und das hatte ich eine Gründerin in Hattingen bei dem Superbanker, der einfach 5 Minuten brauchte. Sie saß so zitternd vor mir und war völlig, und die war super vorbereitet, die war hervorragend vorbereitet, aber die hatte einfach riesige Angst. Also eigentlich ist es so, diese Angst vor diesem Bankgespräch zu nehmen. Oft hat man mehrere Möglichkeiten, oft mehrere Chancen. Es geht nicht nur um dieses eine Gespräch. Und ein bisschen die Angst vor diesem Gespräch rauszunehmen. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt.
Ja, ich glaube, das haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, aber ich weiß nicht, wo das Zitat her ist, aber doch von Frank Thelen. Man muss die Bereitschaft haben, zu scheitern.
Ja. Die Und Angst vor Scheitern ist falsch. Ja.
Man muss die Bereitschaft haben, zu scheitern. Und wenn man scheitert, also wie immer man das auch definiert, das ist halt völlig okay, dann geht man halt in dem Fall zur nächsten Bank. Genau. Weil wie wir ja schon Beispiele hatten jetzt, der eine Banker sagt, nee, mache ich nicht. Der andere Banker sagt nach 5 Minuten, ja, finde ich richtig geil, mache ich sofort.
Genau.
Man darf da keine Angst vor haben. Deswegen, man ist authentisch, man verkauft sich mit seiner Leidenschaft, klar, ist vorbereitet, hat aber keine Angst davor zu scheitern. Wenn man scheitert, geht man zur nächsten Bank. Irgendeine Bank macht's.
Im besten Fall ja.
Ja, und das ist ja unsere Mission. Ne? Wir sagen
absolut,
ja,
wir gehen die Extrameile für die Gründer.
Gute Unternehmer, gute Ideen scheitern nicht daran, kein Geld zu bekommen.
Das stimmt.
So, boom, tschakalaka. Letzte Frage. Roman Bartel. Oh, yes. In welchen Bereichen sollten sich gestandene Franchise-Systeme digitalisieren, um einen hohen Nutzen daraus zu ziehen? Boah. Ausbildung der Franchise-Nehmer auf jeden Fall.
Ja. Und Monitoring der Franchise-Partner.
Monitoring der Franchise.
Also gerade was Liquiditätsthemen angeht, Wirtschaftlichkeitsrechnung, aber allgemein die Wirtschaftlichkeitsthemen, wie lange ich jetzt bei Immergrün auf ein Warewirtschaftssystem gewartet habe, was vielen Partnern geholfen hätte. Also eine Digitalisierung im Bereich der Unternehmenssteuerung, würde ich es quasi sagen.
Ja.
Also in Richtung Kennzahlen, Optimierung, Personal. Also eigentlich die gesamten Themen der Unternehmenssteuerung, da eine Digitalisierung reinzubringen. Und wie du schon sagtest, die Ausbildung.
Ausbildung, Handbuch
auf jeden Fall, ja. Also dass alle Informationen immer gut griffbereit sind und man die Möglichkeit hat, die dann auch umzusetzen. Muss aber der Franchise-Nehmer auch Bereitschaft zu zeigen, aber das ist ja immer das.
Yes. Okay. Gut, dann sind wir die ganzen Fragen durch. Geil, Hammer.
Wer hätte das gedacht, wir beiden Laberköpfe.
Ja, dann würde ich sagen, das war's.
Ja.
Ich muss wieder ich bin draußen machen.
Ja, du bist draußen wie?
Wie die Großer Beck GmbH.
So.
So sieht's nämlich aus. Geil.
Um seinem, nein. Genau.
Um einen Narzissmus.
Ja, das war, ich wollte ich jetzt nicht
wissen.
Ja, ja,
genau.
Um Thorstens.
Jeder hat narzisstische Züge.
Natürlich.
Ja, der eine lebt so mehr aus, ich nur bei der
Firmengründung.
Bei der Firmengründung.
Die Notarin hat es echt.
Die Notarin hat es gefeiert.
So ein bisschen gefeiert, ja.
Muss ich glaube, ein bisschen zu viel gefeiert.
Ja, schon. Sie steht so ein bisschen. Nein.
Nee, es war nur sehr witzig, weil sie doch diesen Fehler da total vertragen.
Boah, da war sie wirklich sauer, ja.
Da war sie sauer selber. Auf sich selber.
Ja, ja.
Aber
ja.
All good.
Hat mich gefreut, ich hätte gar nicht so Angst vor Videos.
Ja, sehr gut. Gut, vielen Dank.
Danke dir.
Tschüss. Gute Heimfahrt.
Danke. Ciao.